ein Schmerz kann eine unglaubliche Bremse sein, aber sie kann auch ein Motor sein. Und die schönsten Dinge manchmal entstehen wirklich aus Schmerz. Und bei mir war es halt eben, dass ich dann den schönsten Lauf meines Lebens erlebt habe.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Help FM, eurem Selbsthilfe-Podcast. Und diesmal reden wir über Gefühle, die großen Gefühle, die kleinen Gefühle, einfach die Gefühle, die immer uns irgendwie im Leben begleiten. Oft sind sie wunderschön, manchmal sind sie auch ganz schön belastend, teilweise anstrengend. Sie können uns auch an den Rande der Verzweiflung bringen. Und so ging es auch unserem heutigen Gast, Tabitha Bühne, die über die Macht der Gefühle schreibt und auch berichtet in ihren Medien, in den sozialen Medien. Sie hat auch einen Podcast und ich bin gespannt auf das, was sie uns heute zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Tabitha Bühne.
Ja, ich freue mich sehr. Hallo.
Ja, hi. Du bist in Leipzig. Wir machen das jetzt hier per Call, aber ich denke, die Qualität wird hoffentlich auch ausreichen. Es klingt zumindest hier ganz gut. Tabitha, die Frage muss natürlich bei dir erstmal erlaubt sein. Wie fühlst du dich denn gerade?
Wunderbar.
Schön.
Leicht gestresst, übermüdet, aber wunderbar.
Oh, ich hoffe, wir haben dich nicht geweckt, ne? Aber es geht, es ist schon mittags.
Ich war schon draußen, das hilft immer, finde ich, wenn man mal in der frischen Luft war und sich ein bisschen bewegt hat, dann fühlt man sich direkt besser, auch nach einer kurzen Nacht. Also mir geht es immer so.
Ah, eine kurze Nacht. Naja, dann war es hoffentlich eine schöne Nacht. Du bist ja passionierte Läuferin, ne? Hast du schon eine Runde gedreht?
Ja, auf jeden Fall. Also eine ganz kleine heute, weil ich doch noch einige Termine hatte. Aber das ist für mich tatsächlich immer so, wenn ich morgens laufe, wenn ich in der Natur bin, das zeigen ja auch ganz viele Studien, ne? 20 Minuten an der frischen Luft im Wald, die helfen schon. Also mir hilft das einfach, weil der ganze Tag dann besser läuft. Also ich bin dann sozusagen emotional schon mal auf einer guten Ebene, um irgendwie alles so zu meistern, was kommt. Ich bin viel gelassener und einfach auch leistungsfähiger, wenn ich laufen gehe. Also ich versuche jeden Tag, auch wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, früh irgendwie rauszukommen, also bei Wind und Wetter.
Ganz das toll. Sollte man auch. Deswegen schaffen sich manche Leute einen Hund an. Ich glaube, den hast du nicht oder mit deinem Partner habt ihr nicht. Ne? Aber das ist nämlich, der zwingt einen ja immer rauszugehen.
Total, total. Also ich sehe das auch bei Freunden, die ich nie zum Laufen oder Spazierengehen überreden konnte. Und dann hatten sie doch einen Hund und auf einmal geht's. Also manchmal braucht man echt nur so einen Vierbeiner, der einen zwingt. Das ist wirklich hilfreich. Ja.
Also bei mir ist es auch so, ich brauche immer frische Luft, egal wie das Wetter ist. Und das tut mir auch wahnsinnig gut. Wie ist es denn, wenn du morgens aufstehst? Bist du dann eher in einem ja so angespannten Level? Weil ja das Draußensein, finde ich, gerade auch wenn man vielleicht durch den Wald geht, das holt dann ja immer extrem runter. Also das beruhigt. Würdest du sagen, dass du von Natur aus eher so in so einem Unruhezustand bist? Oder wie ist so deine Gefühlshaushalt so?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, das merkt man immer erst im Kontrast. Also mein Mann ist so einer, der steht morgens, er springt morgens teilweise schon um 5 Uhr aus dem Bett. Er ist auch Autor und Journalist und der freut sich auf den Tag. Und ich denke immer, wie schafft er das? Weil ich bin eigentlich eher so ein Abendmensch. Also ich kann teilweise bis in die Nacht dann arbeiten oder auch bin sehr rege, also eher so ein Nachtmensch. Und ich habe dann oft gedacht, wieso ist der morgen schon so gut gelaunt und ich bin echt eher ein bisschen so der Grummeltyp. Also ich muss mich immer erstmal aufraffen. Ich habe die Tendenz dazu, den Wecker doch nochmal um 5 Minuten nach hinten zu stellen. Also ich bin jemand, der unheimlich viel auch abends noch grübelt, nachdenkt. Ich bin eher sehr sensibel und mache mir viele Gedanken und bin halt echt sehr emotional. Also ich bin sehr schnell wütend, ich bin sehr schnell ängstlich, bin irgendwie da sehr, sehr emotional und habe dann irgendwann gemerkt, was hilft mir denn? Weil es bringt ja nicht, sich zu ärgern, dass der Partner so viel fröhlicher aufspringt am Morgen, sondern zu überlegen, okay, was hilft mir denn, dass ich auch besser in den Tag reinkomme? Und da habe ich alles Mögliche ausprobiert und gemerkt, dass ich tatsächlich eine Routine brauche und die wirklich auch einhalte. Also das, ich bin eigentlich eher so ein Künstlertyp, ein bisschen chaotisch. Ich musste mich da erstmal dran gewöhnen.
Ja, das kann ich auch gut verstehen. Du bist auch eine Eule, ne? Also das heißt der Nachtmensch, der Typ. Wow, da kann man ja auch gar nichts machen.
Also es gibt Dinge, früher, die kommt man irgendwie auf die Welt, ne? Also man kann auch, also es gibt auch Leute, die sagen, man kann seinen Chronotyp verändern. Ich bin da noch nicht sicher. Ich glaube tatsächlich, das geht schon, dass man so ein bisschen daran arbeitet, indem man zum Beispiel morgens immer um dieselbe Zeit aufsteht. Dadurch verändert sich so ein bisschen der Chronotyp. Aber ich würde auch sagen, es ist ein bisschen Typsache.
Ja, ich glaube auch, also grundlegend ändern, weiß ich nicht, wäre ich auch skeptisch. Natürlich durch die Bedingungen, ja. Also wenn du ein Kind hast, bist du gezwungen, früh aufzustehen oder vielleicht durch die Arbeit. Aber ich glaube, glücklich ist man dann, wenn man in seinem Rhythmus ist, der so vorgegeben ist, ne? Und ich glaube, es ist ja auch gar nicht wichtig, ob der Partner oder jemand anders früh aus dem Bett ausspringt. Du springst dann aus dem Bett, wenn es für dich soweit ist. Und ich denke, das ist ja auch immer wichtig, dass man nicht immer so nach links und rechts guckt und sich vergleicht, sondern einfach mal guckt, was tut mir eigentlich gut, ne? Und das ist für dich das einzig Richtige. Und das ist für Person B schon wieder das Falsche, aber es ist ja egal. Ja, weil jeder soll das nicht gucken.
Hm? Ja, genau. Das Vergleichen steckt nur sehr in uns drin, ne? Also das ist klar. Auch eine Sache, die irgendwie so eingetrichtert ist. Also ich habe das auch als Teenie und auch als Jugendliche und lange Zeit, eigentlich bis in die 30er, gemerkt, dass ich schon mich sehr immer meinen Wert davon abhängig mache, wie mich andere finden, was andere denken und auch eben immer geguckt habe, was machen die anderen, wie machen die das und mich dann bewertet habe. Und das ist auch so ein Ding, da hast du völlig recht. Das ist halt, das muss man aber auch erstmal durchschauen, dass man emotional irgendwie dann doch auch abhängig ist von seinem Umfeld. Das ist auch so eine Sache. Das ist nicht einfach, da rauszukommen. Ja, aber es geht.
Ja, das sind die Normzwänge der Gesellschaft, ne? Das wird dann teilweise so eingetrichtert von Elternhaus oder Schule, ne? Man soll so funktionieren und dann guckt man nach links und rechts. Oder es ist so eine Unsicherheit auch, ne? Dass man mal denkt, oh, ist das so richtig? Wie macht's der denn? Ne? Und das hat ja auch, glaube ich, also für uns auch so ein Selbsthilfegedanke, ne? Dass man in die eigene Selbstermächtigung kommt und einfach sagt, nee, ich bin so, wie ich bin und es ist gut so. Und nur so kann ich ja auch der Welt was geben, ne? Wenn ich mit mir im Reinen bin.
Ja, und die Selbstwirksamkeit zu merken, ich kann selber etwas verbessern. Das war für mich so wichtig, weil ich schon in frühester Kindheit gemerkt habe, es passieren Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Da kommen Dinge, die hätte ich nie für möglich gehalten. Und zum Beispiel eben, wenn deine Freundin ermordet wird als Kind, das ist mir halt passiert, da habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt nichts daran ändern, dass das passiert ist. Ich habe eine Wahnsinnsangst vor Menschen und vor allem vor Männern. Und was mache ich jetzt mit meiner Angst und dieser Selbstwirksamkeit? Also wirklich zu gucken, was kann ich denn selber tun, um es, ich sage immer, zu verbessern oder zu verschlimmern. Ne? Weil dadurch, dass man das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle, dann kommt halt wahnsinnig viel Angst auch ins Leben. Und genau wie du sagst, diese Fähigkeit daran, was zu ändern oder was selber daraus machen zu können, das Beste daraus zu machen. Mit Freude.
Da sind wir ja schon mittendrin. Also einerseits ist es richtig, wir haben selber eine sehr große Macht. Ich glaube auch mehr, als wir selber glauben. Also wir können die Dinge verschlimmern, wie du sagst. Wir können sie aber eben auch verbessern. Das können wir nämlich selber. Wir müssen immer gar nicht darauf warten, dass einer kommt. Und jetzt hast du uns schon ein Beispiel gegeben. Du bist ja in Westfalen aufgewachsen, ne? In so einem Bauernhof mit eigentlich schon vielen Geschwistern, aber ich glaube, deine Eltern waren der Ansicht, das Haus ist immer noch zu leer und haben dann auch noch sehr viele andere Kinder und bei euch war immer viel los, ne? Aufgenommen.
Ja, das war wirklich
und,
so.
Und du hattest also immer viele Menschen um dich rum und diese Geschichte ist natürlich sehr krass, dass da im Kindesalter deine Freundin missbraucht und ermordet wurde, ne? Und wie bist du denn damit umgegangen? Was hat dir geholfen damals?
Ja, also zum einen eben durch diese Prägung, also meine Eltern haben tatsächlich sehr viele suchtkranke Kinder von Prostituierten, Alkoholiker, ehemalige Straftäter, also sehr viele schwierige Kinder, also als möglich noch aufgenommen, neben uns 7 Kindern. Und da habe ich halt schon so durch diese Prägung, auch die christliche Prägung, immer so gedacht, es gibt einen Gott, der auf mich aufpasst. Und das war dann auf einmal nicht so, dass er dann aufgepasst hat auf meine Freundin. Und wo das dann passiert ist, habe ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, es passt keiner auf mich auf. Also ich hatte eigentlich eine sehr behütete Kindheit, auch wenn ich gesehen habe, was eben den Menschen alles passieren kann, eben gerade auch emotional, ne? Was passiert, wenn du eben unter Drogen bist und da irgendeinen Mist baust und so. Also was da alles passieren kann, wusste ich ja. Also ich war jetzt nicht total naiv. Aber eben, dass mir das selber passieren kann, dass sowas Schreckliches passiert, hat bei mir dazu geführt, dass ich erstmal eben eine Wahnsinnsangst hatte, Albträume hatte. Ich habe auch mit niemandem drüber geredet. Ich habe irgendwie mich zurückgezogen und bin dann tatsächlich nachts in den Wald gelaufen. Also ich bin ja wirklich mitten in der Pampa aufgewachsen, wir hatten noch nicht mal eine Hausnummer und bin dann da wirklich durch die Wälder in der Hoffnung, dass ich konfrontativ irgendwie diese Angst loswerde. Indem ich mich mit meiner größten Angst, eben dieser Dunkelheit, ne, das hat ja auch was, der Tod ist ja auch was sehr Dunkles, wo man nichts mehr, nicht weiß, was da kommt. Und davor hatte ich einfach eine wahnsinnige Angst und habe dann gedacht, ich renne jetzt wie eine Verrückte nachts durch die Wälder. Ja, das hat nicht wirklich geholfen. Auch. Aber ich hatte zumindest irgendwie das Gefühl, ich tue jetzt was mit meiner Angst. Und das hat dann im Laufe des Lebens, ich musste mehrere, man lernt ja nur in Etappen, also ich zumindest habe dann noch einige Stufen machen müssen, bis ich mit meinen Gefühlen dann doch besser umgekehrt habe. Aber die erste Reaktion war tatsächlich Selbstschutz, Zurückzug. Ich habe mit niemandem geredet und habe versucht, irgendwie die Angst, der Angst wegzurennen.
Du hattest Angst vor Männern und natürlich, dass dir das auch passiert, ne?
Genau.
Aber da ist natürlich eine krasse, im Grunde, Traumatherapie, die du selber mit dir veranstaltet hast, ne? Weil dann ist ja nun gerade der dunkle Wald die maximale Bedrohung eigentlich.
Genau.
Weil da kann ja eigentlich immer, und ich glaube, jeder normale Mensch hat Angst, im Dunkeln durch den Wald zu laufen, so rum. Ja, das ist einfach so in uns drin noch ein bisschen, dass da irgendwelche wilden Tiere lauern oder der Räuber oder wer auch immer. Und dann hast du dich ja im Grunde gezwungen, genau da reinzugehen, ne? In deine maximale Angst. Das ist natürlich schon ein Zeichen von großer Stärke, muss ich sagen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich hab einfach intuitiv das gemacht. Also auch,
vielleicht war es auch Wahnsinn, ne?
Ja, ich meine, das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht war es auch Wahnsinn, aber ich wollte nicht, dass die Angst mich einnimmt. Weißt du? Und das war ja nicht so, dass ich das immer so gemacht habe. Es gab ja dann andere Situationen, wo ich komplett anders reagiert habe. Aber so von meinem Grundnaturell bin ich tatsächlich dahin, wo ich, also nachts hört sich ja auch alles viel schlimmer an, im Wald da die Geräusche, wenn es dunkel ist, du siehst und hörst und riechst und denkst, da kommt wer weiß was und dann Wildschweine und Eulen und das ist schon echt sehr spooky.
Absolut. Und
ich finde es auch schräg. Also,
ich muss sagen, Hut ab. Also, und da hätte sonst was passieren können. Vor allem auch im Dunkeln, du stolperst über irgendwelche Wurzeln oder sonst wo, ja.
Ja, und wusste ja auch niemand, wo ich bin. Also ich hatte es ja tatsächlich niemandem gesagt, ne? Und auch mit niemandem geredet.
Und es gab keine Handys damals, so mit Orten und so.
Ganz genau, ja.
Naja, du hast überlebt und es hat dir also geholfen, ja. Hattest du dann weniger Angst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe eben durch, also einmal habe ich eine super Tankstelle gefunden, nämlich dieses Laufen. Also das Laufen hat mir immer die Angst genommen. Es ist aber dann immer so gewesen, dass die Angst dann wieder kam. Also wenn du schläfst und träumst. Also ich habe ganz heftige Träume gehabt. Und ich bin dann halt, als ich ins Gymnasium kam, sehr gemobbt worden. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass das Laufen mir eigentlich auch nicht wirklich die Angst wegnimmt. Es ist aber so, dass sie die vorübergehend auflöst. Also es ist eine Tankstelle, die mir hilft, besser damit umzugehen. Aber sie hat mir im Umgang mit der Welt, mit den Menschen, mit mir selbst nur bedingt geholfen. Also zum Beispiel eben im Bus gab es einen Jungen, der hat mich wirklich jeden Tag, also ich musste eine sehr lange Strecke zur Schule fahren, weil wir eben mitten in der Pampa wohnten, und der hat mich wirklich jeden Tag fertig gemacht. Also mir gesagt, dass ich dumm bin und hässlich und dass ich auf der Welt nichts verloren habe. Und da zum Beispiel bin ich nicht konfrontativ. Eigentlich wäre es ja logisch gewesen, dass ich da wieder mich wehre, ihn attackiere in irgendeiner Art oder mit irgendwem rede oder irgendwas, aber da habe ich auch mich zurückgezogen, habe so getan, als würde ich nichts hören und nichts fühlen. Und wie so ein Speckkäfer, ne? Man schmeißt sich auf den Rücken und stellt sich tot in der Hoffnung, dass man nicht mehr so appetitlich ist. Aber das hat halt gar nicht geholfen. Also das Laufen hat mir geholfen, dass ich, glaube ich, nicht psychisch krank werde oder so. Das war super wichtig. Aber ich habe nicht gelernt, wie gehe ich jetzt damit um mit den Menschen, mit den Situationen. Was mache ich damit, ne? Also ich war einfach unfähig, dann zu reagieren in der Situation.
Was hast du dann da für dich für Mechanismen oder Wirksamkeiten entwickelt?
Ja, also es gibt ja wirklich viele Strategien, mit Angst oder mit Stress umzugehen. Wie gesagt, die Speckkäfer, ich schmeiß mich auf den Rücken und stelle mich tot, Strategie war nicht sehr erfolgreich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, also meine Beobachtung war halt, dass ich das Problem bin, weil ich bin hässlich. Also ich war nicht besonders schön. Ich habe als Kind geschielt, ich hatte stark Akne, ich war sehr dürr und habe dann gedacht, okay, das Problem ist nicht der andere, sondern ich bin das Problem. Wenn ich jetzt schön wäre, dann würde ich nicht mehr so gemobbt, dann müsste ich nicht mehr so eine Angst haben, dann wäre ich beliebter, dann hätte ich einfach keine Probleme mehr, weil schöne Menschen sind ja erfolgreicher im Leben, so, das war meine Beobachtung und sie haben es viel leichter. Und dann bin ich wirklich nach der 10. Klasse auf eine andere Schule, habe mich komplett neu erfunden. Also ich habe mich wirklich optisch komplett verändert, habe ganz viel versucht, auf natürliche Weise zu optimieren, mich anders angezogen, mir die Haare gefärbt, mich geschminkt. Das war mir vorher alles völlig egal, weil bei uns kam es echt auf die inneren Werte an zu Hause. Und habe dann wirklich gemerkt, okay, wenn ich schön bin oder schöner bin, Auf einmal lief es in der Schule besser, auf einmal hatte ich weniger Angst. Es war einfach wirklich alles leichter. Das Einzige ist, ich hatte das immer noch im Schulbus, wenn irgendwo jemand lachte, dass ich dachte, die lachen über mich. Und das ist das Schräge. Das ist geblieben, bis ich 30 war. So lange hat das gedauert, bis ich im Bus nicht mehr das Gefühl hatte, jemand lacht und er lacht dann über mich. Also alles persönlich genommen.
Ja, klar. Ich meine, das sitzt halt tief, wenn man sowas erlebt hat. Ne? Also das ist ja Mobbing und ich glaube, das sind so Schmerzen, die werden ja auch richtig im Körper abgespeichert. Aber jetzt hast du gesagt, okay, deine Lösung war, okay, der Junge hat vielleicht recht, ne? Ich bin vielleicht wirklich hässlich und hast dich verschönert, was dir ja gelungen ist, da kommen wir noch drauf, aber vielleicht stimmte das ja gar nicht. Also das heißt, du hast ja eigentlich so seine Perspektive einfach nur übernommen, ne?
Ja, total verrückt. Und das Problem ist, ich habe mit niemandem geredet. Ich habe einfach über meine Probleme nicht reden können, dass ich das heute so kann, ist es wirklich, wenn man mich damals gesehen hätte, eine große Überraschung. Ich habe einfach nie über meine Probleme geredet, oder meine Ängste oder meine Zweifel oder so, weil ich immer das Gefühl hatte, das eigentlich interessiert, also obwohl ich eine tolle Familie hatte, ich hatte immer das Gefühl, das ist mein Problem, ich muss damit selber klarkommen, wollte auch niemanden belasten. Ich glaube, das haben auch ganz viele, dass man will nicht irgendwen belasten, man will auch diesen Bild, also meine Familie hatte das Bild von mir, zu Hause war ich total fröhlich, ich war total kreativ, ich war unterhaltsam und lustig, also ich hatte ganz viele Freundinnen, also ich hatte so zwei Welten und ich hatte immer das Gefühl, das versteht keiner zu Hause, dass ich in der Schule ein anderer Mensch bin, dass ich da eben gemobbt werde, dass ich hatte super schlechte Noten lange, ich war einfach überfordert und wollte aber vielleicht auch diese Mischung aus Stolz, ängstlich oder unsicher, das ist natürlich auch eine blöde Kombi, ne?
Ja, ja, klar. Und du hast dich geschämt, sicherlich darüber zu sprechen
total, mit deinen Eltern. Ich habe mich total geschämt, ja.
Das heißt, du hast dann natürlich auch an deinem Selbstbewusstsein noch im Nachgang arbeiten müssen.
Lange, sehr lange, sehr, ja? Sehr lange.
Genau.
Weil das Äußere, das ist ja das Blöde, nur weil man äußerlich anders wirkt, ist man ja trotzdem noch von der Resonanz abhängig. Das heißt, ich war ja noch abhängiger von der Resonanz. Das hat echt lange gedauert, bis ich da kam, ja.
Es ging ja dann in die andere Richtung. Du hast ja dann sogar eine Modelkarriere gemacht, ne? Warst dann hier der Star in der Lokalzeitung, hat hoffentlich auch der Junge dann gelesen, ne? Der dich im Bus immer gemobbt hat. Hättest du ihm zuschicken können. Also wenn es jetzt ein Hollywood-Film wäre, dann hättet ihr euch nochmal begegnet. Da gibt es dann am Ende nochmal so, ne, den Klassiker.
Das ist so lustig, Oliver. Ich habe lange überlegt, was würde ich machen? Ich hatte lange das Bedürfnis, wenn ich ihn irgendwann sehe, ihm wirklich jetzt mal ganz böse gesagt in die Fresse zu hauen. Ja, also ich hatte...
das verstehe ich.
Und gedacht, boah, wenn ich den mal sehe. Und dann irgendwann dachte ich, dieser Junge hat wahrscheinlich selber, weil das ist ja so, hurt people, ne? verletzte Menschen. Ich will nicht wissen, was der erlebt hat in seinem Leben, dass er so grausam geworden ist. Und habe dann oft gedacht, also irgendwann kam ich dann auch an den Punkt, wo ich dachte, der Junge hat wahrscheinlich so viel Mist erlebt, weil so grausam bist du nicht, wenn nicht mit dir selber irgendwas nicht stimmt. Ne? Mhm. Und dann seitdem war es dann irgendwann so, dass ich dachte, okay, wenn ich ihn nochmal sehen würde, ich würde ihm jetzt nicht mehr eine Backpfeife geben, ich würde ihm wahrscheinlich ihn fragen, ja, warum er das gemacht hat oder was bei ihm verkehrt war. Und dann irgendwann habe ich gedacht, also dann irgendwann kam der Humor und ich habe gedacht, es bringt gar nichts, weil er wird mich eh nicht wiedererkennen und ich ihn wahrscheinlich auch nicht. Und ich hoffe nur, dass er aufgehört hat damit. Also das ist so meine Angst, weil manchmal frage ich mich schon, das eine ist ja mein Leben und meine Entwicklung, das andere ist, was hat der mit seinen Kindern gemacht? Was hat der mit, ne, dieses... Ist das so weitergegangen? Hat der seine eigenen Probleme gelöst oder quält er immer noch Leute? Das ist also so eine ganze Bandbreite an Emotionen, die man dann irgendwie
auf hat. Alle Fälle, naja, klar, der Mobber ist ja selber das Opfer, ne? Wie man weiß. Ja. Und im Grunde, ja klar, du könntest ihm eigentlich nur fragen, ob du ihm helfen kannst heute, ne? Wenn ihr euch nochmal sehen würdet.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Das waren Verletzungen, die du erleiden musstest und die dich aber stark gemacht haben. Deswegen finde ich das ja auch so interessant. Du hast ja dann ein bisschen mit der Schauspielerei angefangen. Dann kam dir aber nochmal eine völlig missglückte Liebesbeziehung oder ein krasses Aus in die Quere. Ich meine, wie wir das ja alle vielleicht auch schon mal im Leben erlebt haben. Und das hat dich aber auch nochmal emotional ganz schön aus der Bahn geworfen, ne?
Ja, doch, das kann man so sagen.
Da folgte aber dann wieder was, nämlich Indien, ne?
Ja, nicht ganz. Ich habe tatsächlich ich war 5 Jahre mit einem Mann zusammen und habe auch da den Fehler gemacht. Der war halt genau so, wie ich immer dachte, wenn ich so einen Mann habe, dann ist alles gut. Das ist ja bei uns oft so, dass wir denken, wenn ich diesen Job habe, wenn ich mal Model oder Schauspieler bin, wenn ich mal den Mann fürs Leben, dann ist alles in Ordnung mit mir. Und ja. Ich dachte halt immer, wenn ich jetzt diesen Freund habe und der war auch wirklich sehr attraktiv, sehr sportlich, sehr intelligent. Und dann dachte ich, jetzt muss doch mit mir alles okay sein, weil der hat mich ja ausgesucht. Der hatte allerdings große Probleme, sehr große Probleme. Einige Süchte, die wirklich nicht gerade hilfreich waren, auch vor allem nicht für unsere Beziehung. Ich habe da auch nie drüber geredet, auch bis heute weiß es keiner, was da alles passiert ist. Aber das Problem war, ich habe den trotzdem geliebt. Also das war ein Mensch, der war völlig falsch für mich, weil er einfach innerlich wirklich kein guter Mensch war, auch wenn es nach außen alles super wirkte. Er hatte wahnsinnige Probleme und ich habe mich nie geliebt gefühlt. Er hat mich immer verglichen. Ich hatte immer das Gefühl, ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug. Also die alten Ängste eigentlich komplett wieder getriggert. Und als das vorbei war, das war ganz schräg. Wir hatten ja an Weihnachten quasi mit mir Schluss gemacht. Und eigentlich hätte ich froh sein müssen, dass es endlich vorbei ist. Nach 5 Jahren Beziehung, ich war da Ende 20, ja 30 fast. Und trotzdem war es so, dass wirklich die Welt zusammengebrochen ist für mich. Und ich dachte jetzt, ich werde nie wieder irgendwen lieben. Niemand kann mich lieben. Mit mir stimmt was nicht. Ich bin das Problem. Man kann mich einfach nicht lieben. Ich bin nicht schön genug. Ich bin was weiß ich nicht. Ich reiß mich aus. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt nichts mit diesem Schmerz mache, und ich habe wirklich, man sagt ja, man braucht die Hälfte der Beziehungszeit, um sie zu verdauen. Also in meinem Fall waren es wirklich 3 Jahre. Und ich habe gemerkt, entweder ich werde jetzt bekloppt, ich nehme jetzt irgendwie Drogen oder mach Party oder suche direkt einen neuen, das wäre jetzt nicht so hilfreich. Was kann ich aus diesem Schmerz jetzt machen, dass irgendwas Gutes draus wird, dass ich auf irgendwas stolz bin? Also wieder was mache ich jetzt mit dem Schmerz, damit der Schmerz mich nicht zerstört? Und da habe ich mich für einen 100-Kilometer-Lauf angemeldet. Also ich habe dann, ich war vorher mal Marathon gelaufen, einmal 50 Kilometer und dann habe ich mich für ein 100-Kilometer-Rennen angemeldet. Und bin da durch die Nacht gelaufen und habe das schönste Rennen meines Lebens erlebt. Also das war wirklich, das war so, das kann man kaum beschreiben. Wenn man da so läuft durch den Wald und es ist Nacht, wieder mal durch die Nacht. Und dann irgendwann geht die Sonne auf und es ist Kilometer 70 und deine Beine, die brennen und schmerzen, aber dein Herz ist endlich mal ruhig. Und dann kommst du irgendwie ins Ziel und ich war die zweitschnellste Frau. Das war auch völlig irre, wie schnell ich war.
Talent.
Ja, aber das war so eine Befreiung zu merken, ich habe aus diesem Schmerz jetzt was gemacht. Und das ist eben auch das, was ich immer sage. Ein Schmerz kann eine unglaubliche Bremse sein, eine total schlimme Sache, aber sie kann auch ein Motor sein. Und die schönsten Dinge manchmal entstehen wirklich aus Schmerz. Und bei mir war es halt eben, dass ich dann wirklich den schönsten Lauf meines Lebens erlebt habe, ne? Und auch bis heute noch stolz bin, dass ich da 100 Kilometer am Stück gelaufen bin. Ist ein bisschen bekloppt, man denkt direkt an Forrest Gump, ich weiß, aber für mich war es halt genau die Lösung, ne? Dass ich jetzt irgendwas aus dem Schmerz mache, irgendwas Gutes.
Das hat der Körper dir wahrscheinlich gesagt und ein bisschen würde ich sagen, war es auch anerlerntes Verhalten, weil das hat dir ja damals schon geholfen, ne? Genau. Als das mit deiner Freundin passiert ist zum Beispiel, genau, als du durch den Wald gelaufen bist. Ne? Und das ist, du wusstest, dass dir das hilft.
Ja, ganz genau und ich glaube, das hat jeder Mensch. Also ich glaube ja, dass wir alle mindestens 2 oder 3 solche Tankstellen bekommen. Das ist wirklich, jeder Mensch hat die. Und wenn wir die nutzen, wenn wir die kennen vor allem, manche kennen ihre Tankstellen nicht, aber ich weiß wirklich hundertprozentig, dass jeder Mensch die hat. Für den einen ist es eben das Malen oder das Singen oder das Musizieren, das Klavierspielen oder das eben das Laufen oder was auch immer. Irgendwas hat jeder Mensch, weil wir sind kreativ, wir sind Bewegungstiere, sag ich mal. Wir brauchen das. Ja, und wenn man das kennt, ne, das ist super. Also das kennst du ja selber auch. Also gerade dieser kreative Umgang mit Schmerz, das ist wieder diese Selbstwirksamkeit, dieses ich kann jetzt was draus machen. Ich mache da jetzt was draus, wo ich irgendwann draus stolz bin.
In jedem Fall besser als jammern, ne? Und einfach sitzen bleiben, dann wird es immer noch schlimmer, sondern rausgehen. Und gut, jetzt hast du den Schmerz ein bisschen weggelaufen, das ist klar. Aber dann war er natürlich noch nicht weg. Was hat dir geholfen, um emotional dann wieder in die Balance zu kommen? Nach dem Lauf zum Beispiel?
Ich habe es vor allem übertrieben. Das Problem mit diesen Tankstellen ist, wenn man sie missbraucht, werden sie halt auch zur Sucht. Ne?
Das stimmt.
In einem Jahr irgendwie 12 Marathons, 3 Ultras, ein Ironman und was weiß ich nicht noch alles gemacht und mich wirklich körperlich zerstört. Also ich hatte wirklich ich habe es total übertrieben, weil ich eben beim Laufen immer das Gefühl hatte, ich habe jetzt alles unter Kontrolle. Wie gesagt, das ist immer so eine schmaler Grat.
Das war eine Flucht ein bisschen, ne? Auch. Ja, weil beim genau. Laufen warst du sicher.
Genau, laufe ich noch vor was weg oder laufe ich irgendwo hin? Das ist immer so das Thema, ne? Also das merkt man nicht, wenn man irgendwie ja laufsüchtig wird. Ich habe dann tatsächlich auch da wieder ein Scheitern erlebt. Bei einem Alpenlauf über 7 Tage habe ich mir Sprunggelenk zerschossen sozusagen und musste dann aufgeben, was für mich ganz schlimm war, weil aufgeben tue ich nie, grundsätzlich nicht. Da habe ich gemerkt, okay, du kannst jetzt weitermachen, das hilft ja auch, aber du hast es wieder übertrieben. Du musst jetzt mal an deine Probleme ran. Also mich wirklich. Ich hatte immer Angst vor der Angst. Ich wollte da nie so richtig hintergucken, weil ich nicht wusste, was mich da erwartet. Und dann habe ich echt angefangen, ganz viel zu lesen. Ich habe so viele Biografien gelesen. Ich habe Weiterbildung gemacht. Ich wollte wirklich verstehen, wie funktioniert das, weil ich auch parallel gemerkt habe, das geht ja nicht nur mir so, sondern in meiner Arbeit. Ich hatte damals als Fitness- und Ernährungsexpertin gearbeitet. Ich habe gemerkt, die Emotionen haben uns so im Griff, nicht nur mich, sondern auch alle anderen, dass ich irgendwie da ran muss an das Thema, wie funktioniert das, wie kann ich meine Emotionen wirklich verstehen und nutzen und welche Macht haben die eigentlich über mich? Was sind überhaupt die Emotionen in meinem Leben, die so stark sind? Welche sind völlig verkümmert vielleicht auch? Was steckt hinter der Angst? Ist da vielleicht eine Wut, gar nicht so sehr eine Angst? Und mich damit wirklich auseinanderzusetzen und zu schauen, was hilft mir und anderen? Ich habe dann wirklich einfach ganz viel ausprobiert. Und mir hat natürlich auch, also einmal das Lesen geholfen, weil ich in den Biografien einfach so viele Tipps bekommen habe. Also das Leben von Menschen ist so spannend zu sehen, wie andere mit Problemen und Schmerzen und Leid umgegangen sind. Und eben auch tatsächlich dann eine heile Beziehung. Also mir hat wahnsinnig geholfen, die Auseinandersetzung auf rationaler Ebene. Wir sind ja rational und emotional gleichzeitig und manchmal vertraut man zu sehr auf den Kopf und manchmal zu sehr auf den Bauch oder aufs Herz. Aber ich habe wirklich diese Parallel, dieses Ausprobieren, Lernen und wirklich zu erleben, dass es das Liebe wirklich verändert. Also die Beziehung zu meinem Mann und auch tatsächlich der Glaube hat mir wahnsinnig geholfen, Frieden zu finden auch und wirklich diesen Punkt zu erreichen, du bist in Ordnung. Es ist nicht alles in Ordnung an mir. Ich kann auch an mir arbeiten. Das macht mir Freude. Aber ich wollte nie dieses Opfer, was du sagtest. Ne? Ich wollte nie jammern und mit 80 so eine bittere alte Tante werden, die nur das Schlechte sieht. Das finde ich ganz schrecklich. Also ich will nicht so werden. Ich will nicht so werden.
Gott sei Dank. Also ich kann mal sichern, bis jetzt bist du es auch nicht geworden. Ich habe dich ja auch schon persönlich kennengelernt. Ich glaube, es bleibt so. Ja, ich auch. Das ist natürlich toll. Ich meine, da hat natürlich der Körper dann auch wieder zu deinem Glück gesagt, nee, Moment, Freundin, ne, hier geht's nicht weiter, du kannst mich hier nicht ewig quälen mit deinen ganzen Läufen, ne? Der ist ausgestiegen, das war sehr gut, hat dich wieder zurückgeworfen und wieder, du bist wie so ein kleines Stehaufmännchen, wieder hochgekommen, ne? Und das finde ich toll. Du hast deinen Mann Jan ja kennengelernt, indem ihr euch, glaube ich, geschrieben habt über Facebook, ne? Weil er hat ja auch Bücher geschrieben, die du gelesen hattest und dann habt ihr euch kennengelernt und bist wegen ihm dann nach Indien gegangen. Da habt ihr ja dann auch geheiratet und lebt jetzt glücklich bei Leipzig. Also insofern hast du da dein emotionales Zuhause gefunden und was du gesagt hast, ist im Grunde der Schlüssel immer wieder. Das merkt man, ne? Also das heißt, es geht auch um die Selbstliebe. Also Liebe erfahren, aber letztendlich auch mit sich selber im Reinen sein, weil nur dann kann man ja auch den anderen wirklich lieben. Ne? Dann ist es nicht immer nur aus Mangel, sondern dann kann man auch was schenken. So, oder wie empfindest du das?
Ja, total. Ja? Genau, einmal ist man fast ohne Boden oder man hat immer so ein Loch, das gefüllt werden muss, wenn man eben emotional abhängig ist von der Resonanz von außen. Das sagt sich aber so leicht. Eigentlich brauchen wir ja auch Resonanz. Wir sind ja Beziehungswesen. Wir können nicht ohne andere Menschen leben. Das funktioniert ja auch nicht. Also ein bisschen Resonanz ist ja auch gut und gesund und alles.
Klar, aber wie immer, das Maß macht's, ne?
Genau.
Und mit dem Laufen.
Zu merken, okay, bin ich denn wirklich, also was macht meinen Wert eigentlich aus? Und wirklich an den Punkt zu kommen, ich möchte wirklich mit dem, was ich bin und habe, zufrieden sein und das als Geschenk, das Leben als Geschenk zu sehen und das hat eben auch in Indien mir wahnsinnig geholfen. Einmal, weil Indien triggert alle Ängste. Das ist unglaublich. Also ich habe so viel gelacht und geweint und gebangt und geträumt und gezittert, weil es einfach so ein extremes Land ist, das dich einfach, also mich total herausgefordert hat. Und da zu sehen, okay, wie viel Schönes ist eigentlich in meinem Leben. Weil oft kreisen wir auch nur um uns selbst. Also man kann ja auch zu viel über seine Emotionen nachdenken und über sich selbst und sich um sich selbst kreisen und sich komplett verlieren. Auch die Freude, die Dankbarkeit. Wir haben es so gut. Ich habe in Indien gemerkt, dass dass viele Dinge, die ich hier in Deutschland habe oder die so selbstverständlich sind, dass die wirklich besonders sind. Also das frische Wasser, die frische Luft, dass wir als Frauen ja gleich viel wert sind wie Männer. Das ist wirklich, das ist nicht normal in der Welt, wenn man mal ein bisschen sich umschaut. Oder auch die Würde des Menschen, dass die unantastbar ist und die Freiheit und die Bildung und das Gesundheitssystem. Und wir haben so ein schönes Land. Deutschland ist so ein schönes Land. Es ist unglaublich. Und manchmal muss man, also ich glaube wirklich, manchmal muss man an einen Ort, wo man nie hin wollte, um was zu lernen, was man irgendwie sonst nicht lernt. Das ist bei mir eben, wie du sagst, öfter mal passiert. Und Indien war so ein bisschen die Krönung. Auch das Schöne zu sehen, auch außerhalb von mir. Warum muss ich denn schön sein? Die Welt ist so schön und ich bin froh, wenn ich gesund bin. Dass man auch mal staunt über was, dass man sich nicht immer um sich selber dreht, dass man ein bisschen auch frei wird von sich selbst. Ne? Diese ständige um sich selbst drehen, da wird keiner glücklich von. Also ich kann jetzt zum Beispiel Schönheit bei anderen Menschen, ich mache dauernd Komplimente, ich habe mir angewöhnt, jede Woche ein Kompliment zu machen, mindestens einmal. Also ich mache es jetzt eigentlich öfter, weil es auch viel wirklich Spaß macht, die freuen sich so, die Leute. Von Herzen das Schöne suchen zu wollen, in der Natur, bei den Menschen und eben auch diese Gewissheit, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, das Leben ist ein großes Geschenk, das bringt so eine Freiheit eben, dass die Angst und der Zorn und Leid und Schamgefühl und so weiter, die werden dann immer kleiner. Also die Frage ist auch, was füttern wir? Welche Emotionen füttern wir? Worauf fokussieren wir uns, ne, den ganzen Tag?
Genau, naja klar, da sind wir auch wieder alle selber für verantwortlich. Ne? Da sind wir wieder so bei der Selbstwirksamkeit. Aber was du sagst, natürlich wirklich ganz wichtig und dazu muss man aber den Kopf frei haben. Denn wenn wir unter Stress sind, also emotionaler Stress, wie auch immer, oder wenn wir irgendwie in einer Krise sind, ne, oder kein Selbstbewusstsein gerade haben, dann können wir nicht strahlen und dem anderen wirklich sagen, wie toll er ist. Das heißt, im Grunde müssen wir immer bei uns aufräumen, finde ich.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Was hat dir da nochmal geholfen? Also würdest du sagen, du hast dann nochmal zum Glauben zurückgefunden? Du kommst ja aus dem christlichen Elternhaus. Dann war es sicherlich die Partnerschaft. War es noch irgendwas, was dazu geführt hat, dass du jetzt sagen würdest, ich bin jetzt bei mir angekommen und habe jetzt auch eine gewisse Resilienz. Also ich würde jetzt nicht sofort wieder durchdrehen, wenn irgendetwas passiert.
Ja, das Interessante ist ja, finde ich, man merkt an seiner eigenen Reaktion auf Trigger oder auf Menschen, die einem sonst Wahnsinn in den Wahnsinn treiben oder schwierige Situationen, wie man reagiert, daran merkt man ja eigentlich, wo man steht. Ne? Also wie du sagst, wenn ich Auto fahre und gestresst bin und wieder mal zu spät und alle fahren wie die Bekloppten, da werde ich auch wieder wütend, weil ich einfach nicht genug Zeit habe. Also ich bin ja jetzt nicht der entspannteste Mensch auf der Welt, der immer lächelnd rumläuft und alles ist wunderbar.
So bin ich dachte.
Ich kann mich immer noch furchtbar aufregen. Aber das Gute ist, die Zeit, in der ich mich ärgere über was. Oder wenn mich jemand verletzt hat. Also ein Beispiel ist mein Onkel. Mein Onkel war so ein Typ, der war jetzt nicht so der freundlichste Zeitgenosse. Also beide meine Onkels. Der eine hat mich immer Warzenschwein genannt. Das fand ich nicht so nett als Onkel. Und der andere hat mich nur einmal in meinem Leben angerufen, um mir zu sagen, wie schlecht mein erstes Buch war. Also der war auch nicht so sonderlich freundlich. Aber das Interessante ist, ja, total nett. Aber das war super, das Telefonat, weil ich habe es geschafft, nicht, sonst hätte ich sofort abgeblockt, aufgelegt oder hätte mich beschimpfen lassen. Und da habe ich aber das ausgehalten, habe ihn einfach mal gefragt, wie es seinen Kindern geht und wie es ihm so geht. Und da gemerkt, der Mann hat keinen Kontakt zu seinen Kindern. Es ist ein ganz furchtbares Leben. Der ist auch sehr einsam und traurig gestorben. Und ich bin dankbar, dass ich da gemerkt habe, ich bin so innerlich so frei. Ich ärgere mich gar nicht über den so lange, sondern es hat 5 Sekunden gedauert. Dann konnte ich drüber lachen und habe gemerkt. Und dann habe ich noch ganz tolle Geschichten von dem erfahren, weil der dann mal erzählt hat, auch Geschichten von meiner Mutter, von früher. Also der ist dann aufgetaucht und hat erzählt. Und am Ende war das ein super Gespräch, obwohl er mich eigentlich am Anfang beleidigt und wirklich gekränkt hat. Und da habe ich gemerkt, oh, ich kann anders damit umgehen, juhu. Und, oder wenn jemand mir wehtut, oder als Autor hat man ja öfter mal irgendwen, der einem irgendwie schreibt. Ich habe gemerkt, früher habe ich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das verdaut habe. Und jetzt ist es eben nicht mehr so lang, sondern jetzt brauche ich manchmal nur noch 2-3 Tage. Und das ist so schön zu merken, es tut immer noch weh, aber es dauert nicht mehr so lange. Ich will nicht jemand sein, dem nichts mehr wehtut, dann sind wir ja tot, ne?
Ja,
aber
das stimmt.
Ich möchte gern jemand sein, der gütig ist, der sich selbst auch nicht so ernst nimmt, der gleichzeitig aber seinen Wert kennt. Und das war wirklich ein Prozess, eben wie du sagst, einmal durch den Glauben. Also wenn man, also ich habe es wirklich so erlebt, dass wenn ich Frieden habe mit Gott und er mir meinen Wert gibt und er hat mich geschaffen und er hat eine Idee für mein Leben und er hat mich gern und er hat das ja auch bewiesen, dass er, ne, also er ist ja da und auch wenn schlimme Dinge passieren, die ich nicht verstehe und ich verstehe Gott sehr oft nicht, trotzdem weiß ich, dass im Endeffekt ich irgendwann bei ihm bin und das ist total befreiend. Also zu merken, ich habe einen Gott, der auf mich aufpasst und selbst wenn was Schlimmes passiert, wenn ich sterbe, wenn ich krank werde, ich werde bei ihm sein und da wird alles gut. Also es hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber für mich ist die Gottesbeziehung echt ein Riesenanker, weil die macht frei davon, was andere Menschen denken. Also mir ist es wirklich nicht mehr so wichtig, was Menschen denken, weil ich weiß, ich bin mit Gott im Reinen und vor allem habe ich mit meinen Beziehungen, also mit meinem Bruder zum Beispiel, so eine Charakterschule gemacht. Wir haben jeden Monat uns einen Charakterzug beide vorgenommen und uns dann ausgetauscht. Er ist auch so ein Typ, der nicht so viel über so Sachen redet. Wir haben halt daran gearbeitet zusammen. Das ist viel schöner, zusammen an Sachen zu arbeiten. Und eben mein Mann, der mir wirklich gezeigt hat, der kennt mich und liebt mich trotzdem mit allen Schwächen, mit allen Verrücktheiten. Ich bin wirklich auch ganz schön anstrengend manchmal oder sehr oft. Aber der hat mich lieb und der wird mich lieb haben. Da ändert sich nichts dran. Und das ist voll die schöne Kombi. Also das nach oben, den Frieden von oben, den Frieden mit den Menschen zu merken. Ich kann wirklich ein Mensch werden, der mit sich, mit Gott und mit den wichtigen Leuten, und das ist auch so ein Ding, was ich lernen musste, mich muss nicht jeder mögen. Es ist gar nicht wichtig. Ich muss nicht, ich weiß nicht, warum ich immer denke, dass mich alle mögen müssen. Nein, es ist völlig in Ordnung, wenn mich jemand nicht mag. Und ach ja, das ist herrlich. Aber das war wirklich so eine Reise über, da hat mir auch das Schreiben sehr geholfen. Also einmal das viele Lesen, viele weiterbilden, das Schreiben hat mir unheimlich geholfen, weil ich gemerkt habe, okay, was probiere ich aus? Ich habe dann jeden Monat irgendwas Neues probiert. Das ist auch eine super Sache, weil man wird dadurch automatisch mutiger und stärkt auch so die Gefühle, die vielleicht ein bisschen verkümmert sind. Das hat mir alles zusammen dann geholfen. Also es ist sozusagen ja ein Charakterschulprogramm, das ich so ein bisschen durchlaufen habe. Und da habe ich halt versucht, es auch anderen, so wie es eben geht, mitzugeben. Ne? Weil letztendlich sind wir alle viel emotionaler, als wir denken. Also.
Ja, klar. Der eine mehr, der andere weniger, aber natürlich haben wir die alle, Gott sei Dank. Also würdest du sagen, die Quelle des Ganzen ist aber vielleicht der Glaube dann bei dir, oder?
Doch, bei mir schon, ja. Das Schöne ist, dass ich gemerkt habe, ich muss nichts dafür tun jetzt. Also ich muss nicht beweisen, dass ich gut genug bin. Ich muss nichts dafür leisten. Also diese Liebe von Gott ist halt was...
Bedingungslos.
Bedingungslos, ganz genau. Und gerade diese, also ich habe mich auch dann zum ersten Mal wirklich damit beschäftigt, halt, dass, also wir leben ja in Deutschland und diese christlichen Werte, die prägen uns ja schon noch, aber so dieses, wenn man das wirklich glaubt, dass Gott uns so sehr liebt, dass er auf diese Welt kommt, für uns stirbt und aufersteht und uns ewiges Leben gibt, das ist ja eigentlich unglaublich, also dass Gott sowas macht, also ich würde das nicht machen, wenn ich Gott wäre, weil die Menschen sind doch wirklich furchtbar teilweise, aber für die Menschen das zu machen, dass er sich als wirklich als Baby so, das ist ja auch wahnsinnig emotional, muss es ja furchtbar sein, wenn du so verletzlich und angreifbar bist und dann eben ja für Menschen zu sterben, um ihnen ewiges Leben zu schenken, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, ich habe viel Dostojewski gelesen, also ich habe einfach unheimlich viel auch Literatur gelesen, wo mir einfach klar wurde, okay, wenn das wirklich stimmt, dass Gott wirklich da ist, dass er uns liebt, dass er uns befreien will von dem Mist, den wir selber gemacht haben und dem Mist von anderen, die uns da ihren ganzen Kram aufgeladen haben, dann kommt eine Befreiung, die kann ich mir selber nicht geben. Ich kann mich nicht selber befreien in der Art, wie Gott das gemacht hat. Und das ist für mich halt total das Geschenk und das ja hoffe ich halt auch immer, dass ich merke das, dass mir viele Leute das auch sagen, dass dieser Frieden ist halt, das ist einfach ein Geschenk, das kann ich mir nicht selber geben. Das ist einfach ein Riesenfrieden, den ich habe und da bin ich einfach ja wahnsinnig dankbar für. Glauben ist ja nicht immer so einfach, ne?
Ja, natürlich nicht. Aber es ist natürlich eine Basis und gibt dir halt das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ne? Selbstwertgefühl. Genau. Und daraufhin kannst du natürlich dann das Glück in der Beziehung genießen, weil sonst wärst du ja auch vom Partner wiederum und dessen Liebe abhängig. Ne? Ja. Und sondern das sollte man ja versuchen, erstmal unabhängig für sich herzustellen. Und insofern, denke ich mal, ist das vielleicht, das haben wir jetzt so rausgearbeitet in der Folge, war für dich dann nochmal der Anker. Also das hattest du am Anfang. Im Grunde ist es wie so ein Entwicklungsroman, ne? So ein Bildungsroman, hätte man früher gesagt. Und dann durch viele Krisen und Katastrophen bist du am Ende auf einer höheren Ebene, aber könnte man sagen, dann zu deinem Glauben zurückgekehrt, der dir halt Halt gibt. Und jetzt kannst du auch der Welt was schenken. Und das, was du mit deinem Onkel erzählt, das ist natürlich eine tolle Anekdote, weil das zeigt die wahre Stärke, ne? Dass man gar nicht drauf eingeht, weil es wäre ja normal, man wehrt sich. Der greift einen an.
Und ich war auch selber total überrascht, dass das jetzt so
ist. Das ist toll, dass du das machst, ne? Und das hat wiederum so viel bewirkt, auch bei ihm wahrscheinlich.
Ja. Und das war das letzte Gespräch. Er ist kurze Zeit später gestorben. Ich bin so dankbar, dass ich nicht zurückgekeift, nicht mich gewehrt. Das ist, oh Mann, wenn ich mir vorstelle, ich hätte reagiert wie sonst. Also das war wirklich mir auch nochmal eine Lehre. Er ist ganz, ganz kurze Zeit später danach auf eine sehr gruselige Art gestorben. Wirklich.
Oh, auch noch. Da kann ich nur sagen, das hast du wirklich toll gemacht, auch allen Respekt, weil das kann man in der Situation in der Regel nicht immer so. Das zeigt die wahre Größe und Stärke. Ja, du berichtest ja, wie gesagt, von deinen Erlebnissen und gibst da auch ein Beispiel ab, möchtest da auch anderen helfen. Das finde ich ja auch toll. Deswegen reden wir ja auch miteinander, ne? Also deswegen bist du ja auch in den sozialen Medien unterwegs oder hast dein Buch geschrieben. Vielleicht nochmal ganz kurz so für unsere Hörerschaft. Was würdest du denn raten, also wenn man jetzt gerade wieder in so einem Gefühlschaos ist, ja, aus verschiedensten Gründen? Gibt es so ein paar Tricks, wo du sagst, also die helfen mir immer?
Ja.
Außer laufen?
Außer laufen. Also Bewegung in der frischen Natur hilft wirklich immer. Das würde ich auf jeden Fall, also so, und wenn es nur zweimal in der Woche ist, also das irgendwie einzubinden, auch wenn man zum Beispiel telefoniert, dabei irgendwie spazieren zu gehen oder so. Das hilft auf jeden Fall. Was mir geholfen hat, ist die Erkenntnis, meine Gefühle sind wichtig, aber ich bin nicht alles, was ich fühle. Weil ich oft dann so war, ich fühle das jetzt und das muss jetzt raus. Weil zum Beispiel, wenn man wütend ist, man lässt alle Wut raus. Danach wird es nicht besser, man wird nur wütender. Also so ist es mir jedenfalls gegangen. Also zum einen eben für jedes Gefühl einen Umgang zu finden. Also wenn ich wütend bin, hilft mir wirklich am besten Boxen. Also ich bin dann Boxen gegangen oder eben Rennen, also richtig Intervalle, alles rauslassen, damit eben diese Wut nicht ich oder ein anderer Mensch zu spüren bekommt. Also einmal diese, dass ich weiß, wenn ich wütend bin, hilft mir das. Der Boxsport oder das Rennen. Oder eben auch zu schreiben. Also, dass ich weiß, ich hab eine Möglichkeit, diese Gefühle rauszulassen, ohne dass sie mir oder jemand anders schaden. Und auf eine gesunde Art. Dann, was mir geholfen hat, ist eben auch dieses, ein Gefühl kommt und geht aber auch wieder. Also nicht zu sehr sich darauf festzulegen, dass das jetzt unbedingt jetzt für immer bleibt. Also gerade Menschen, ich bin halt jemand, ich werde unheimlich schnell traurig. Ich kann unheimlich schnell heulen, weil ich irgendwas traurig finde. Also Zeichentrickfilme sind für mich immer erschrecklich. Zu wissen, das ist wie beim Appetit. Manchmal hat man ja Appetit, nicht Hunger. Man muss aber unterscheiden. Das ist jetzt nicht Hunger, sondern ich habe jetzt einfach nur Frust und will Schokolade essen. Aber das geht auch wieder weg. Also diese Gelassenheit auch mit seinen eigenen Gefühlen. Zu sagen, ja, guck mal, ob das noch in einer Stunde da ist oder ob das dann weg ist. Jetzt steif dich mal, dich nicht da so reinzurennen in dieses Gefühl.
Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht immer Spielball ist der Emotionen, weil das macht man ja bei Kleinkindern, die sind ja immer sofort ausgeliefert ihren sämtlichen Emotionen. Ne? Irgendwo muss man es dann auch mal gepegelt kriegen.
Ja, und ich habe echt gedacht, es kann nicht sein, dass ich jetzt damals mit 30 immer noch so bin wie ein kleines Kind. Genau das, was du beschreibst. Ne? Man ist am Supermarkt und kriegt einen Wutanfall, weil man was nicht haben kann.
Genau.
Und irgendwo ist es schon lustig, wie man dann im Erwachsenen-Dasein teilweise genau die gleichen Probleme hat, nur auf einer anderen Ebene. Aber Humor hilft übrigens immer, also auch drüber zu sprechen und immer, wenn was Schlimmes passiert, also ich sage mir jetzt als Autorin, sage ich mir immer, es ist eine super Geschichte. Also das hilft auch, wenn ich, egal was für ein Mist ich erlebe, ich wurde schon von einem Autofahrer umgefahren, der hat mir die Rippen gebrochen und danach behauptet, ich wäre schuld an dem Ganzen. Das ist ja auch sowas, wo man erst denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber das sind alles Dinge, die irgendwann was Positives mit mir machen. Also da immer eher diesen, ich will, dass mir alle Dinge zum Guten dienen. Ich will, dass das mir irgendwann zum Guten dient. Und dieses einmal im Monat was Neues probieren, das würde ich jedem empfehlen. Also am besten mit einer Freundin oder einem Freund zusammen. Das kann einfach ein Rezept sein, also irgendeinen Kuchen backen oder ich habe jetzt zum Beispiel so ein Goldschmiedekurs gemacht mit einer Freundin und oder man geht mal an einen Ort in der Stadt, wo man noch nie war. Also einfach einmal im Monat was Neues zu probieren, das hilft total, weil man seinen Horizont einmal erweitert und auch merkt, ich bin handlungsfähiger, ich kann neue Dinge lernen, ich staune mehr, ich freue mich mehr. Also weil oft haben wir das Gefühl, am Ende des Jahres, das Jahr ist irgendwie weg und ich habe überhaupt keine Erinnerung und irgendwie ist alles so fade und da kann man wirklich durch diese, ich mache eben einmal im Monat was Neues, was gegenwirken. Man hat wahnsinnig viele schöne Erinnerungen, vor allem, wenn man die teilen kann. Und was mir geholfen hat, ist wenn mir jemand wehtut, tue ich irgendwem was Gutes. Also ich habe mir angewöhnt, wenn mich jemand verletzt, überlege ich, wem kann ich eine Freude machen. Dann schicke ich irgendwem eine Karte oder eine Schokolade oder schreibe irgendwem was Nettes. Also alles, was mir an Mist passiert, mache ich als Dünger für jemand anders. Das ist voll schön, wow. Weil dann ist man wirklich einfach besser drauf und auch dieses anderen eine Freude machen, macht wirklich fröhlich. Also wirklich dieses, ich mache einmal im Monat, einmal in der Woche irgendwie eine Freude und freue mich da total drauf. Und das ist eben, also einfach zu gucken, wie kann ich vielleicht durch kleine Dinge zum einen meine eigenen Gefühle besser nutzen, dass sie was Positives bewirken. Und zum anderen auch neue Gefühle reinzubringen ins Leben. Ne? Dass man einfach eben nicht so fokussiert ist auf Angst und Wut und Ärger. Und wie du am Anfang, glaube ich, sagtest, Autofahren ist ja so ein Stresser Nummer eins. Ja. Oh, da bin ich noch dran am Arbeiten, das schaffe ich noch nicht. Ich wollte eigentlich dran arbeiten, dass ich nicht immer auf den letzten Drücker irgendwo hinfahre. Das habe ich noch nicht geschafft. Das steht bei mir auf der Liste fürs nächste Jahr.
Ja, aber kleine Schwächen, weißt du, die machen uns menschlich und sympathisch. Und Autofahren ist wirklich so ein Ding. Das wäre nochmal eine eigene Folge, warum. Gerade wir Deutschen gelten ja da immer als besonders aggressiv. Da könnte man auch nochmal gucken, warum das so ist. Ja,
allerdings, sehr spannendes Thema. Bin ich auch mal dran am Recherchieren. Super spannend.
Absolut. Aber da darfst du ruhig dich mal deinen Gefühlen ausliefern beim Autofahren.
Das Gute ist, das im Auto meistens hört es ja keiner, wenn man jetzt nicht
so... Nee, genau. Du, aber ich glaube, das ist bei vielen so, das ist doch mal wie so ein Freiraum, ne? Da wird geflucht und alles Mögliche. Ne? Ich glaube, das brauchen die Leute auch.
Ja, man sieht ja auch nur die Hinterteile. Also ich finde beim Autofahren, du siehst ja meistens den Menschen nicht von vorne, sondern nur das Auto von hinten. Dadurch hat man natürlich auch eine andere Hemmschwelle. Ne?
Alles. Ja, ja, das stimmt. Ja, man sieht, wir haben schon auch Gefühle, auch negative, und die müssen halt genauso raus wie auch die positiven. Also letztendlich ist das bleibt ja auch und soll ja auch bleiben, um Gottes Willen. Aber es geht halt darum, wie man damit umgeht. Dein großes Thema. Ja, Tabitha, dann danke ich dir, dass du uns so viel erzählt hast aus deinem Leben und so eine Innenschau uns auch geboten hast aus deinem Leben in deine Gefühlswelt und vor allen Dingen, dass du uns so schöne Tipps gegeben hast, wie wir vielleicht da alle besser mit umgehen können und da rauskommen können, denn das kann natürlich, wem sage ich das, auch sehr belastend sein, wenn man den Gefühlen dann so stark ausgeliefert ist. Auf der anderen Seite sind sie halt was Wundervolles. Das ist halt immer so die Balance. Also vielen Dank, Tabitha Bühne, Autorin und Podcasterin, dass du heute Gast warst bei uns hier bei Help FM. Und dann wünsche ich dir noch alles Gute und natürlich eine ganz gefühlsmäßig ausgepegelte Restwoche.
Ich danke dir und wünsche dir eine ganz fröhliche Restwoche.
Ja, das ist auch immer gut. Aber die hast du ja garantiert, denn du bist immer, finde ich, sehr, sehr fröhlich. Also, ich wünsche dir, dass du immer stets im Einklang bist mit deinen Emotionen. Danke, Tabitha Bühne. Und das war also unsere Folge diesmal zur Macht der Gefühle, denn die sind sehr mächtig, wie ihr gerade gehört habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.